Es war von Anfang an klar, es wird ein Langfilm, weil ich von Anfang an wusste, auch wenn ich jetzt noch nicht die Recherche-Hintergründe hatte, dass dieses Thema sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr tief gehen wird und dass das halt nicht irgendwie in einer beispielsweise 45-Minuten-Reportage porträtiert und betrachtet werden kann. Zu den Uferfrauen ist es gekommen. Ich bin selber noch in der DDR geboren, habe die DDR noch 6 Jahre miterlebt, aber ich bin, glaube ich, in so einer Generation, wo die DDR auch noch weit in die 90er mit reingewirkt hat, dieses Land, was dann so peu à peu verschwunden ist und auch diese Geschichtsschreibung irgendwie ganz lange, ich sag mal, nicht ernst genommen wurde. Also eher von so einem Mainstream-Punkt aus betrachtet, ja, und die Wende und alle haben Hurra gerufen. Es war mir ein bisschen zu undifferenziert und ich bin in einer katholischen Gegend in Thüringen aufgewachsen und hatte ganz lange einfach gar keine Berührungspunkte mit Homosexualität. Also wenn überhaupt negativ. Und das hat mir natürlich auch irgendwie meine persönliche Identitätsfindung sehr schwer gemacht, wenn man eben keine positive Konnotation zur Homosexualität im direkten Umfeld hat, und habe mich dann erst wirklich Anfang 2000 bei meinem Studium geoutet, weil ich da dann auch das erste Mal einfach auch Lesben kennengelernt habe. Und es war aber gleichzeitig auch so die Idee, wie ging es den Frauen, die eben auch in der DDR keine Anhaltspunkte hatten für Liebe unter Frauen. Und das hat mich einfach interessiert, wie ging es den Frauen, was haben die gemacht? Die können ja nicht alle geheiratet, also Männer geheiratet und Kinder bekommen haben. Es muss ja auch welche gegeben haben, die das trotzdem gelebt haben. Und es war so, ich wusste dann auch durch den Film von Ringo Rösner Unter Männern, Schwule in der DDR, den ich ganz gut fand, so einfach zur persönlichen Wissensweiterentwicklung, wie eben schwules Leben in der DDR war. Und dann gab es eben auch noch ein paar Filme von Jochen Hick, die aber alle so einen schwulen Standpunkt hatten, von schwulen Filmemachern. Und ich dachte mir, ich möchte eigentlich mal wirklich ein bisschen mehr über das lesbische Leben in der DDR, auch außerhalb von Berlin vor allen Dingen, erfahren. Warum macht denn keiner den Film? Und irgendwann 2012, also die Idee war schon auch ein paar Jahre gereift, die war so im Hinterkopf. Ich hatte vorher immer mal so Kurzfilme gemacht oder also kürzere Filme mit keinem Budget. Und irgendwann 2012 habe ich mir gedacht, naja gut, ich kann jetzt entweder auf diesen Film warten und hoffe, dass er mir gefällt. Oder ich kann einfach so größenwahnsinnig sein und sagen, ich mache den selber, den Film. Und zwar auf eine sehr professionelle Art und Weise, damit der eben nicht in der Szene bleibt, sondern eben, dass auch, sag ich mal, die Heterogesellschaft auch was zu diesem Thema erfährt. Also, dass der einfach eine breite Wirkung erzielen kann, weil es ja letztlich um Liebe geht. Ja? Egal, ob es jetzt Liebe unter Frauen ist, aber es sind halt nochmal irgendwie einfach auch Bedingungen gewesen, die so, glaube ich, auch noch nie jemand gehört hat. Und dann hatte ich damals eine Arbeitskollegin, die mir ein paar Geschichten auch aus Berlin Ende der 80er erzählt hat. Das fand ich mega spannend und die hat mich dann ihren Freundinnen vorgestellt und die haben mir dann die Geschichten aus Leipzig erzählt, wie es dann Ende der 80er so war oder überhaupt, wie es war, sich in der DDR festzustellen, ich liebe Frauen und ich möchte das gerne leben, aber ich habe überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Und wie sind diese Frauen damit umgegangen? Das haben die mir erzählt und das waren einfach so super, super spannende Geschichten. Und dann habe ich ein kleines Konzept geschrieben mit einer Freundin zusammen und wir haben uns beim TP2 Talentpool in Erfurt beworben. Das ist so eine filmische, also wie kann man das nennen? Für den filmischen Nachwuchs in Mitteldeutschland einfach eine Weiterbildung, weil es hier keine Filmhochschule gibt. Und die haben uns mit dem Konzept genommen und dann konnte ich das da professionell entwickeln, den Stoff. Also mit Stoffentwicklung, mit Filmförderung, Filmfinanzierung, Durchhalten, Pitchen, auch die Kontakte in die Medienlandschaft von Mitteldeutschland und darüber hinaus zu knüpfen. Und das war halt ein ganz wichtiger Start. Und Claudia und ich, wir haben das dann noch ein Jahr lang weiter betrieben. Das war finanziell, war die Zeit extrem dünn. Also wir haben beide kein Geld gehabt, weil wir auch noch keine Förderung hatten. Und sie hat sich dann irgendwann nach 2 Jahren entschlossen, das geht nicht mehr, ich brauche einen festen Job, und ist aus dem Projekt ausgestiegen, Und da war das aber für mich schon so weit gediegen zu sagen, okay, das wird was, auch wenn wir keine Förderung haben. Wir haben eine Produktionsfirma, die uns unterstützt und ich ziehe das jetzt alleine durch. Genau, und dann ist es einfach dann über 7 Jahre dieser Entstehungsprozess mit vielen, vielen Tiefen und ein paar kleinen Höhen. Es sind die Uferfrauen tatsächlich jetzt fertig geworden letzte Woche. Mhm.
Wie sind die Geschichten zu dir gekommen? Also, oder wie bist du zu den Geschichten gekommen? Also, wie hast du deine Protagonisten gefunden? War da eine große Bereitschaft von vornherein halt irgendwie sich zu öffnen und auch zu reden? Oder war es eher schwierig, da die richtigen Geschichten und die richtigen Ansprechpartner zu finden?
Ich habe eine massive Rechercheaufwand habe ich betrieben. Mhm. Ich habe viel natürlich in meinem persönlichen Umfeld gefragt. Ich habe tatsächlich auch, also ich bin eigentlich beruflich Medienpädagogin. Ich habe dann auch so verrückte Sachen gemacht, in Schulen Lehrerinnen zu fragen, die so Mitte 50 waren. Oh, haben Sie nicht eine Kollegin, die lesbisch ist? Also wirklich so eine Sachen. Ich habe da wirklich das breit gestreut. Ich habe viele übers Internet recherchiert, über eine lesbische Chat- und Dating-Plattform habe ich 600 Frauen angeschrieben. Und ja, also ich glaube, das war so eine Mischung aus eine kennt eine, die eine kennt, die eine interessante Geschichte hätte. Und es ist dann so gewesen, dass ich mich mit vielen Frauen erstmal schriftlich, ich habe mich mit vielen Frauen erstmal schriftlich verständigt, kommuniziert, weil ich auch tatsächlich kein Geld hatte, um irgendwie groß rumzureisen. Ich habe das wirklich alles damals noch von Hartz IV selber finanziert, was natürlich irgendwie eine Reise nach Schwerin von Hartz IV und dann nochmal nach Erfurt und das irgendwie 2-3 Mal im Monat, das war dann schon auch echt anstrengend finanziell. Und habe dann mit denen kommuniziert und habe mir auch mit verschiedenen Frauen einfach auch Treffen ausgemacht. Also ich habe dann auch das Geld irgendwie aufgebracht, um in Deutschland rumzureisen und habe die auch dann ganz direkt gefragt, wenn sie es angehört hat, also was sie mir geschrieben haben, ob sie interessante Geschichten haben, ob sie sich mit mir treffen wollen und dass das auch jetzt nicht verbindlich ist, sondern ich wollte die einfach kennenlernen, auch gucken, wie wirken die, können die erzählen, steckt dann noch mehr hinter der Geschichte, lässt sich das bebildern, außer in einem Interview im Sitzen. Und da war bei vielen auch die Bereitschaft da, mir ihre Geschichte zu erzählen. Aber nachdem sie dann oder währenddessen sie erzählt haben oder auch schon vorher, wurde dann auch gesagt, nee, eigentlich möchte ich eben nicht meine Geschichte, die ich jetzt auch dir zum ersten Mal so erzählt habe, vor der Kamera erzählen. Und so war das halt ganz, ganz oft, dass eben dieses Verstecktsein und sich verstecken müssen auch bis ganz weit noch in die 2000er nachgewirkt hat, dass da der offene Umgang mit nicht so selbstverständlich ist. Ja, ich finde jetzt keinen Vergleich, aber dass dieser offene Umgang wirklich auch noch, also dieser verschlossene Umgang auch noch tief gesessen hat. Aber es gab zum Glück auch Frauen, die gesagt haben, ich habe jetzt vielleicht auch ein Alter erreicht, wo es mir egal sein kann, was Leute über mich denken. Ich bin in meinem kleinen Kreis geoutet, also vielleicht nicht unbedingt irgendwie in dem Dorf und in der Kleinstadt, wo ich lebe, aber eigentlich ist es mir egal. Also ich glaube, die meisten hatten so doch ein bisschen Schiss, aber die haben gesagt, nee, das ist wichtig und es ist wichtig, dass ich sag's jetzt mal so, dass wir ein Gesicht bekommen, dass unsere Geschichten präsent werden. Und dann hatte ich halt eben 5 Frauen zusammen. Es waren am Anfang waren es 3 Frauen und dann hat sich das so sukzessive erweitert, dann hatte ich 5, habe über 3 Jahre lang tatsächlich auch das Drehbuch geschrieben, damit es auch eine Dramaturgie bekommt, damit es auch was Bildliches bekommt, also dass es eben nicht nur diese Sitzinterviews sind, sondern auch Szenen da sind, die das Ganze filmisch machen, was eine große Herausforderung war. Dann haben wir auch langsam, also meine Produktionsfirma und ich, Fördergelder beantragt und so ist das dann ins Laufen gekommen. Ungewiss war halt, weil ich von Anfang an gesagt hatte, ich möchte jetzt zum Beispiel keine Verträge mit den Protagonistinnen machen, dass die sich auf jeden Fall unbedingt vor die Kamera setzen, sondern das war immer auf so einer Vertrauensbasis. Und da war dann halt eben das Problem, dass eine nach der anderen dann so innerhalb eines Jahres abgesprungen sind. Die eine hat einen Herzinfarkt, die konnte das dann einfach gesundheitlich nicht machen. Die andere hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ein Jahr lang hat mir dann irgendwann eine SMS oder eine E-Mail geschrieben, ach, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Eine hat mir 3 Wochen vorm Dreh abgesagt. Also wo alles eigentlich schon auch geplant war, dass es vorangeht und dass es wird. Und das hat natürlich die Uferfrauen immer wieder zurückgeworfen, weil das A und O bei so einem Dokumentarfilm sind nun mal die Frauen mit ihrer Mimik, mit ihren Geschichten, wie sie erzählen. Und ich hatte eben auch das Drehbuch so geplant, dass die Geschichten schon auch ein Stück weit miteinander verwoben sind. Und das heißt halt, wenn eine abgesprungen ist, gab es da halt nicht nur eine Lücke, sondern halt viele Lücken, die ich halt wieder anders, wo ich wieder was anderes eingeflochten habe. Und so hat sich dann eben auch dieses Drehbuch einfach im Laufe von 3 oder 4 Jahren immer wieder verändert. Ich musste immer wieder neu schreiben. Und ja, also ich glaube, das Anstrengendste war dann halt wirklich, ja, ich hatte alle Protagonistinnen zusammen. Es war alles gestrickt. Wir hatten den ersten Drehblock durch, hatten den zweiten geplant im Winter 2017 und dann kam halt eben diese SMS, dass die Hauptprotagonistin absagt. Und dann musste ich eine neue, also eine Ersatzprotagonistin finden, weil die Lücke, die das gerissen hat, die war zu groß, um die anderen Geschichten auszubauen. Und zum Zweiten musste ich mich dann halt nochmal hinsetzen. Also ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur drehen. Ich wollte drehen, ich wollte in die Praxis, ich wollte nicht mehr schreiben, ich wollte nicht mehr am Computer sitzen. Und dann musste ich mich halt nochmal hinsetzen und das nochmal alles umstricken, dass das wieder Sinn ergibt, dass das wieder ein großes Ganzes ergibt. Und ja, ich habe die Protagonistin einfach durch intensive Recherche gefunden, um es abzukürzen. Es war ein sehr langer, aufwendiger Prozess. Es war viel Überredungsarbeit notwendig, auch viel Vertrauensarbeit, dass ich mich da nicht irgendwie als Filmemacherin profilieren möchte, sondern dass es eben die Chance gibt, durch den Film einfach auch eine lesbische Sichtbarkeit für DDR-Lesben zu schaffen. Aber diese Sichtbarkeit kann man im Prinzip auch auf internationale Ebene münzen, wo Lesben nach wie vor unsichtbar sind, verfolgt werden etc. und sich einfach nicht trauen, sich zu zeigen. Und dass das eben, dass der Kampf, der damals geführt wurde, auch heute noch so existent ist in sehr, sehr, sehr vielen Ländern.
Mhm. Ja, es ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich das nämlich jetzt anschaut, dann sieht man zum einen natürlich die bewegte, also das heißt natürlich, aber man sieht auf jeden Fall die bewegte Entstehungsgeschichte nicht, die der Film hat und die Tatsache, dass du halt eben auch immer wieder Protagonistinnen austauschen musstest. Das sieht man ihm wirklich nicht an. Und auf der anderen Seite, alles, was die Frauen erzählen, ist halt eben für mich zumindest als Zuschauer ja einfach ein riesengroßes Unrecht eines Unrechtsstaates. Und ja, wenn man in irgendeiner Form etwas für die Frauen wirklich empfindet, dann ist es halt wirklich ein absolutes Mitleid und Mitfühlen eigentlich für ihre Situation. Und trotzdem sind sie halt immer noch so, also ist es halt immer noch schwierig, irgendwie darüber zu reden. Das ist so die Erfahrung, die du gemacht hast. Ja.
Auch. Ja, es gibt eben viele Punkte, die versteckt worden sind, vergraben worden sind, über die nicht, die sind passiert und da wurde aber von den meisten nicht drüber geredet. Wie das mit so vielen Sachen ist, Sachen wegbringen. Packen, nicht wieder rausholen, nicht angreifbar machen, nicht verletzbar machen. Und dem haben sich eben die Protagonistinnen gestellt. Das war kein einfacher Prozess. Also für viele war es nicht selbstverständlich, sich vor die Kamera zu setzen. Für manche mehr, weil die das, sag ich mal, auch ein bisschen anders aufgearbeitet hatten. Aber für die meisten, die haben mir halt das allererste Mal ihre Lebensgeschichte erzählt. Und haben sich dann tatsächlich auch entschlossen, mit das vor der Kamera zu tun. Und bei einer Protagonistin, die saß vor dem Dreh auf ihrem Balkon. Wir hatten im Wohnzimmer, hatten wir alles, wir hatten das ganze Setting fertig gemacht. Und sie saß auf dem Balkon und hat gesagt, ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, dann können wir nicht drehen. Dann ist das so. Das ist nicht schlimm. Ich will dich nicht zwingen und ich kann dich auch nicht zwingen. Weil wenn ich dich zwinge, dann geht eine Authentizität verloren, die ich in diesem Film haben möchte. Und ich habe gesagt, wir können es versuchen. Wenn du dich nach ein paar Minuten so unwohl fühlst, dass du dich fast übergeben musst, dann brechen wir das ab. Und das hätte ich dann auch von meinem Produzenten gerechtfertigt, einfach zu sagen, es geht nicht. Wir können nicht drehen, weil es so schmerzhafte Geschichten sind, die da ausgepackt werden müssen, die da verarbeitet werden müssen, dass ich das nicht verantworten möchte und auch nicht muss.
Ja, man merkt das auf jeden Fall auch oftmals wirklich, dass Dinge halt wirklich auch zum allerersten Mal erzählt werden und zum ersten Mal halt eben auch darüber nachgedacht wird und die Dinge halt eben auch wieder hochkommen, auch die Auseinandersetzung von der einen Frau mit ihrer Tochter, wo sie ihr dann eben diese Wohnung zeigt und einfach zum ersten Mal auch sich eben ja ihre eigene Tochter öffnet. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich meine, wie kannst du das sagen, wie du die Basis und die Vertrauensebene halt irgendwie auch hergestellt hast zu den Frauen, dass es tatsächlich dann so funktioniert hat?
Ich habe mich natürlich erstmal mit den Frauen alleine getroffen und habe auch gesagt, ich würde das Gespräch gerne aufzeichnen. Einfach damit ich dann später, wenn ich das Drehbuch schreibe, Anhaltspunkte nochmal habe. Es war ein Alleinetreffen. Es war ein, du erzählst mir was über dich, aber ich erzähle nichts über mich. So war es nicht. Sondern ich habe mich bei ganz vielen Frauen in mehr oder weniger Kleinigkeiten in meiner eigenen Geschichte, auch in meiner eigenen Outing-Geschichte wiedergefunden. Und ich denke, dadurch, dass sie gemerkt haben, dass ich da authentisch rangehe, dass ich selber diese Erfahrung gemacht habe, wie es eben ist, nach einer Liebe zu suchen, was nicht selbstverständlich ist, auch sich zu outen, was immer ein schwieriger Prozess ist, auch heute noch. Und für Jugendliche, junge Erwachsene ist es ein schwieriger Prozess, einfach dem Umfeld zu sagen, ich bin dann doch ein bisschen anders. Ja, und ich habe andere Gefühle. Und ich glaube, dadurch, dass sie gemerkt haben, dass ich es ernst meine und dass ich das nicht für mich mache und für meine Profilierung als Filmemacherin, sondern für eine Öffentlichkeit, für ein Stück weit auch historische oder geschichtliche Aufarbeitung, ganz viel gutes Zureden. Das waren alles so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass diese Frauen mir vertraut haben. Und ich habe auch gesagt, denkt drüber nach. Ne? Also es wird dann halt ein Kinofilm, ein Fernsehfilm wahrscheinlich, der eine Aufmerksamkeit bekommt. Aber ihr seid auch erwachsene Frauen und könnt das selber entscheiden. Ihr könnt euch dafür entscheiden oder dagegen entscheiden. Ihr müsst das nicht machen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, aber es ist kein Zwang. Und zum Beispiel dieser Ausschnitt, also diese Protagonistin, die ich dann auch mit ihrer Tochter auf eine Reise geschickt habe, da stand halt von Anfang an die Frage, bin ich das als Filmemacherin, die sie begleitet an die Orte? Aber ich meine, man kann halt eben auch Angehörige oder Freundinnen fragen, würdet ihr mit vor die Kamera gehen? Man kann immer fragen, man muss sich das trauen. Das ist eine Überwindung, da auch um was zu bitten, also war es zumindest für mich. Aber ich dachte mir, auch nach vielen Gesprächen, wo alle gesagt haben, sagen kann sie doch, weil sie ist so erwachsen genug. Und dann hatte die Tochter gesagt, ja, ich interessiere mich für die Mutter, ich interessiere mich für die Geschichte meiner Mutter, weil es mich natürlich auch interessiert. Was natürlich auch davon zeugt, dass die beiden ein extrem gutes Verhältnis haben. Und dann haben wir die einfach zusammen losgeschickt und haben gefilmt, was passiert ist. Und da ist auch nichts gestellt. Ja, also natürlich haben wir den Schlüssel für diese besagte Wohnung besorgt, aber alles, was da passiert ist, da waren wir wirklich irgendwie nur als Beobachtende dabei, haben da nicht irgendwie groß eingegriffen, sondern haben da in einem Rutsch gefilmt. Wir konnten natürlich leider nicht alles im Film bringen, wir mussten auch Teile rausschneiden, aber da ist halt wahnsinnig viel passiert, wo auch die Protagonistin einfach super viel aufgearbeitet hat. Und wir sind auch danach, also wir sind natürlich vom ersten Treffen bis zum Dreh und auch danach musste ich da auch ganz viel Arbeit leisten, den Frauen gut zuzureden und sie zu beruhigen, dass mit dem Material nichts Falsches passiert, dass ich das nicht irgendwie benutze, um irgendwie zu diskreditieren oder um irgendwas darzustellen, was dann vielleicht für den Film besser ist, sondern dass ich da sehr behutsam mit umgehe. Also ich habe mich auch währenddessen und danach ganz viel um die Protagonistin gekümmert, weil die Zweifel natürlich auch danach kamen. Habe ich das Richtige gemacht? Wie habe ich mich vor der Kamera präsentiert? Was macht Barbara aus meiner Lebensgeschichte? Ja, da war ganz viel Arbeit noch im Nachhinein auch notwendig.
Ja, zumal du ja wirklich dann nicht nur eine Verantwortung gegenüber den Frauen hast, sondern auch irgendwo eine Verantwortung hast gegenüber all denen, die deinen Film sehen werden und den vielleicht auch irgendwo als Referenzpunkt, als eigene, ja, als eigenen Go-To-Punkt halt irgendwo auch für sich, wenn sie über ihre eigene Biografie nachdenken, halt eben vorfinden werden, so, also dass es das halt bisher noch nicht gab, ne?
Ja, aber also eben nicht nur homosexuelle Frauen, sondern alle Menschen, die irgendwann mal geliebt haben und vielleicht auch unglücklich geliebt haben, können, denke ich, sich mit den Protagonistinnen oder mit einer Protagonistin identifizieren und da ihres auch so rausnehmen. Ne? Deswegen möchte ich ja nicht, dass der Film in der homosexuellen oder LGBTIQ-Szene bleibt, sondern dass er eben von einem möglichst breiten Publikum gesehen wird. Weil ich denke, dass ganz viele da einfach auch Sympathien für ihre eigene Biografie, wie du es gesagt hast, finden können.
Ja, es sind einfach auch schöne Liebesgeschichten
Ja.
da drin, wirklich. Und auf der anderen Seite hast du dann eben auch nochmal mit der Achse nach Berlin, also du hast eine sehr vielfältige Auswahl, finde ich, von Geschichten, die auch unterschiedliche Aspekte halt eben abhandeln. Eltern, die verständnisvoll sind, Eltern, die es halt eben nicht sind, der Staat, der dann da auch nochmal eben reinreicht und du eben auch diese Facette oder diesen Teil halt irgendwo da mit behandelst, ne, wie der Staat sich halt eben auch verhalten hat gegenüber lesbisch schwulen Menschen. Und auf der anderen Seite hast du aber ja auch dann mit der Protagonistin in Berlin auch so ein bisschen die Szene noch abgedeckt, ne? Also das war, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Na, mir war es wichtig, eine große Bandbreite an Protagonistinnen auch zu schaffen und zu zeigen. Es gab lustige Geschichten, als ich mich zum Beispiel auf die Suche nach einer Cutterin begeben habe. Also vielleicht ein kleiner Exkurs. Ich habe versucht, so viele Posten wie möglich mit Frauen zu besetzen. Und wir hatten relativ viel Geld von der Mitteldeutschen Medienförderung. Das heißt, das Geld musste eigentlich hier ausgegeben werden, aber es gibt einfach bestimmte Sachen, wo man hier kurz- oder mittelfristig einfach keine Frauen findet, die diesen Job übernehmen können, weil die viele sind in Berlin oder Köln oder Hamburg. Also das nur als kleiner Exkurs, dass es sehr schwierig war zu sagen, ich möchte eigentlich fast oder ich möchte eigentlich alle Posten mit Frauen besetzen, was spätestens bei der Postpro in Mitteldeutschland nicht mehr möglich ist. Das wollte ich aber eigentlich nicht erzählen, sondern als ich dann in Berlin auf der Suche nach einer Cutterin war, die gemeint hat, sie hat große Lust, hat aber gesagt, die Bedingung, dass sie das machen würde, also eine Bedingung wäre, von sechs Protagonistinnen müsste eine rausfallen. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte auch nicht einer jetzt zugesagt haben oder schlimmstmöglich, ich möchte nicht eine gefilmt haben, um ihr dann im Nachhinein zu sagen, huch, das ist alles zu viel geworden, wir müssen dich leider rausnehmen. Weil es mir wichtig war, eben Lesben auf dem Land zu porträtieren, die da auch immer noch leben, aber eben auch in der Stadt. Ich wollte eigentlich Berlin komplett vermeiden. Hab dann aber irgendwann eingesehen, dass es nicht möglich ist, einen Film über Lesben in der DDR zu machen und Berlin komplett auszuklammern, weil da einfach super viel zusammengelaufen ist, weil da ganz, ganz spannende Sachen passiert sind. Und die Protagonistin, die in Berlin geboren ist und auch heute noch in Berlin lebt, ist von vielen Filmemachern auch schon angefragt worden. Viele wollten ihre Geschichte haben. Sie hat immer gesagt, nein, 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 nein. Und dann stand ich halt irgendwann vor der Tür und dann hat sie gesagt, gut, dann bist du jetzt diejenige, der ich meine Lebensgeschichte erzähle. Und das war halt so ein Geschenk, dass ich dann auch nicht sagen konnte, ich lehne das Geschenk ab, sondern das waren einfach unglaubliche Geschichten, die ich da gehört habe. Wo dann klar war, eigentlich könnte diese Protagonistin einen eigenen 90-minütigen Dokumentarfilm bekommen über ihr ganzes Leben. Dann ist mir aber klar geworden, es ist bei jeder anderen Frau auch so gewesen, weil die so viel in ihrem Leben erlebt haben, die haben so viel gemacht, die haben so viel zu verarbeiten und so viel zu erzählen. Das war einfach unglaublich spannend. Und dann habe ich versucht, die Fäden, die sag ich mal, in der Provinz angefangen habe, haben biografisch von den Frauen, die dann letztlich auch in Berlin gelandet sind, dann eben so leicht zu verweben, sodass sich dann auch der Film immer mehr auch Richtung Berlin entwickelt. Aber eigentlich besteht der Film aus ganz vielen Fäden, von denen dann ein paar nach Berlin gehen, weil es nicht auszuklammern ist.
Ja, es zeigt halt eben auch einen vielfältigen Blick darauf, eben nicht nur auf lesbisches Leben, wie du schon sagtest, halt eben auf dem Dorf oder im Land, sondern dass es halt eben auch noch eine andere Form gab und eine andere Art gab, irgendwie damit tatsächlich auch zu leben und zu überleben in der DDR. Also von daher finde ich das wirklich sehr spannend.
Bis wohin hast du nur
Wir sind in Berlin auf jeden Fall gerade. Ich bin, glaube ich, gerade bei 1,30 oder 1,25.
Nee, nur welche Szene?
Also wir hatten die Hausbauszene. Das war tatsächlich jetzt eigentlich...
Warst du schon im Atelier?
In der Kneipe, in dem Club, nee. Da waren wir jetzt, glaube ich, gerade drin.
Aber genau. Noch nicht im Atelier.
Nee, Atelier war wahrscheinlich nicht. Genau.
Komm noch ein bisschen was.
Ja, nee. Nicht verraten. was wollte ich noch sagen?
Rolle des Staates?
Genau, aber wenn du jetzt sagst, 6 Geschichten, aber dann sind es ja doch nur 5 geworden am Ende.
Ja, das dürfen wir jetzt aber nicht verraten. Es sind ja im Prinzip 6 Geschichten.
Naja, gut, okay.
Es sind 6 Protagonistinnen.
Oh, okay. Gut. Weil du von 5 die ganze Zeit geredet hattest, selber auch eben.
Nee.
Von 5 Frauen, die du. Hattest du gesagt 5 Frauen,
nee, die 6 Frauen auf jeden Fall. Es sind 6 Frauen. Dann,
vielleicht habe ich es auch falsch mitgekriegt. Was wollte ich noch sagen? Ja, eben noch ein Gedanke gekommen.
Die Rolle des Staates, oder?
Nee. Ich habe den Gedankengang leider Gottes vergessen. Aber vielleicht können wir ja mal auch anschließen an die Frage, warum Uferfrauen? Weil ich letztlich auch meinem Chefredakteur das dann auch eben gesagt hatte, Uferfrauen und so, ne? Und der denkt halt immer an die Ufer.
Ja. Der Name Uferfrauen, der Titel, der war tatsächlich von Anfang an da. Ja, wenn man so das erste kleine Konzept, die ersten paar Zeilen zu Papier bringt, was ist der Inhalt des Films, worum soll es gehen, ist es ein bisschen langweilig, den unter dem Titel Lesbisches Leben und Leben in der DDR laufen zu lassen. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also vielleicht ist es eine Mischung, also... Es gibt ja dieses Sprichwort vom anderen Ufer, was sehr geläufig war und vielleicht auch immer noch ist. Und vielleicht kam es daher. Ich kann es wirklich, der war einfach da. Ich bin wahrscheinlich morgens aufgewacht oder ich bin abends eingeschlafen. Oder ich habe mit Claudia an der Kneipe gesessen und ein Bier getrunken und dann zack war er da und der hat total Sinn gemacht. Der ist natürlich auch ganz lange noch als Arbeitstitel gelaufen, aber das war dann auch klar, der ist sehr catchy. Ja, der hat einen Wiedererkennungswert und der ist nicht so eindeutig. Da kann viel assoziiert werden. Ja? Bleibe ich am Ufer stehen, am sicheren, oder begebe ich mich ins ungewisse Gewässer, was mehr Gefahren birgt als vielleicht das Land? Ufer ist ja auch so eine Grenze zwischen zwei Elementen. Und das hat dann irgendwann auch metaphorisch total Sinn gemacht, einfach diesen Titel zu lassen. Plus zusätzlich natürlich zu dem Sprichwort vom anderen Ufer.
Ich finde ihn schön, auf jeden Fall. Also ist wirklich sehr eingängig halt auch wirklich irgendwo.
Und ich hatte auch ein bisschen Schiss, als dann, also irgendwann ist ja das ZDF an Bord gekommen. Und dann war da natürlich auch die Frage, könnten wir nochmal was am Titel ändern? Und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Wenn ihr mit einem besseren Titel, wo bei mir sofort die Lampen angehen, wo ich sage, super, ist eine tolle Alternative zu Uferfrauen. Wenn ihr damit um die Ecke kommt, dann lasse ich mich da gerne drauf ein. Aber ich denke mir selber keinen neuen Titel aus, weil der für mich passt von vorne bis hinten. Und das war dann, glaube ich, auch einmal eine Diskussion, eine kleine, und die ist dann auch nie wieder geführt worden. Also der Titel ist dann auch nicht groß in Frage gestellt worden.
Mir ist die Frage wieder eingefallen, die ich auch noch stellen wollte, natürlich für dich als Leipzigerin, Warum keine Protagonistin aus Leipzig? Hat sich das einfach nicht ergeben oder wie kam's?
Es hat sich tatsächlich nicht ergeben. Ich habe mich mit vielen Leipzigerinnen unterhalten. Auch eine Transfrau, wo ich dann aber auch gesagt habe, ich möchte das Thema nicht aufmachen, weil da auch eine gewisse lesbische Sozialisation dazugehört. Und diese Transfrau ist halt, hat halt die Geschichte zu erzählen gehabt, dass sie eben als NVA-Soldat da schon drunter gelitten hat. Aber das war dann eine von vielen Geschichten, wo ich gedacht habe, das ist interessant. Aber da ist nicht genug Substanz da. Und ich hatte eine sehr, sehr, sehr interessante Leipzigerin, die dann aber ganz rigoros gesagt hat, also ich erzähle dir meine Geschichte, aber ich erzähle nicht der Welt meine Geschichte. Das geht dir nichts an. Und so ging es mir mit den meisten Leipzigerinnen. Und das hat sich einfach nicht ergeben. Oder ich hatte halt, also mir war es halt wichtig, eben auch mit Frauen zu reden, die auf jeden Fall auch schon in der DDR sich geoutet hatten oder lesbisch gelebt haben. Und das nicht erst nach der Wende öffentlich gemacht haben. Und da hat sich das dann schon ein bisschen eingeschränkt, auf jeden Fall. Und ganz viele haben gesagt, ich setze mich nicht vor die Kamera. Und ich wollte eben auch nicht, dass sich Geschichten doppeln. Ja, also weil das gibt halt schon natürlich viele, viele Biografien, die sich doppeln. Zum Beispiel die Frau, die erst geheiratet hat und Kinder bekommen hat, obwohl sie schon Gefühle hatte. Oder die halt Repressalien hatte oder so, das wollte ich halt nicht. Genau, und das Naheliegende in Leipzig, ich habe es versucht, das war natürlich von der Recherche her, wenn man kein Geld hat, natürlich sucht man da erstmal im näheren Umfeld. Hat sich nicht ergeben.
Mhm. Ja. Ja, aber so ergänzende Geschichten sich auch wirklich gut. Also das wäre dann Quatsch gewesen, wahrscheinlich dann auch irgendwas hinzubiegen halt, ne? Ja, dann erzähl doch mal, wohin die Reise jetzt geht. Der Film ist fertig. Du kannst sehr gerne auch noch was natürlich über die Musik und wie es dazu kam, halt irgendwie, dass du mit Martin zusammengearbeitet hast, reden. Aber ja, interessant und wichtig wäre natürlich dann auch noch zu wissen, wohin es jetzt geht, so, ne? Also was halt jetzt kommt, wohin, ja, der Film seine Reise aufnehmen wird quasi.
Genau, also wir haben das Interessante bei dem Film ist, dass es für mich an ganz, ganz vielen Stellen absolutes Neuland war. Ich mache zwar Filme, seit ich 18 bin, aber ich habe an so vielen Stellen gesagt, jetzt habe ich mir irgendwie was ausgedacht, wovon ich eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung davon. Schaffe ich schon irgendwie. Also ich habe dann auch irgendwann wirklich meine Vision gehabt, wie will ich das alles haben. Es hat sich natürlich entwickelt, es war aber auch ein jahrelanger Prozess, dass diese Bilder gekommen sind. Am Anfang war ich so, ja, wir drehen dann mal, es wird sich schon irgendwas ergeben. Genau, und wir haben gedreht von August 2017, immer in wirklich Blöcken in großen Abständen bis September 2018. Währenddessen haben wir schon gesichtet und geschnitten in Berlin, meine Cutterin und ich. Und dann kommen eben noch so kleine Puzzleteile dazu. Die Animatorin stand tatsächlich schon seit 4 Jahren fest, weil wir vor 4 Jahren gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Animatorin, weil wir müssen jetzt schon wissen, wie die Animationen aussehen, was totaler Quatsch war, weil die Animationen sich wirklich im Laufe der 4 Jahre so massiv verändert haben, bis zu dem, wie sie jetzt aussehen. Das war wirklich ein krasser Prozess. Also da die Animatorin mit einzubinden, auch Musik zu finden, also eine Komponistin oder ein Komponist. Und der ursprüngliche Gedanke ganz viele Jahre war, mit Aline Cohen zusammenzuarbeiten. Das hat sich dann aber irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen und irgendwann war Martin Kohlstedt auf dem Tableau. Und dann habe ich über einen Freund einen Kontakt zu ihm herstellen lassen und wir haben uns zufällig auf der Karl-Heine in Leipzig getroffen. Als er schon wusste, da kommt dann, ich werde mal auf ihn zukommen, haben wir uns zufällig 2 Wochen später getroffen. Und er meinte, ja, ich habe da total Lust drauf, ich finde das Thema super interessant, das machen wir mal. Und dann ist er aber erstmal noch ein Jahr ins Land gegangen, bevor wir uns überhaupt das erste Mal auch unterhalten haben über die Musik. Und dann haben wir uns getroffen und es war sehr witzig, weil wir nach 10 Minuten festgestellt haben, dass wir in der gleichen Gegend aufgewachsen sind, also 13 Kilometer voneinander im katholischen Eichsfeld. Und da war natürlich irgendwie das Eis sofort gebrochen. Und ich habe ihm dann auch so meine Beweggründe, diesen Film zu machen, konnte ich ihm ganz anders nochmal erläutern. weil er total verstanden hat, vom, also welchen Background ich auch habe, weil er es selber auch erlebt hat. Und ich habe ihm, und wir haben auch noch eine biografische Überschneidung, wo ich dann gesagt habe, wenn du die Musik machst, dann denk daran, dass das auch meine Motivation ist. Und das hat er verstanden und hat dann wirklich auch ganz professionell einen wunderbaren Soundtrack abgeliefert. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Musik nur sehr sporadisch eingesetzt habe, damit sie eben nicht wie so ein dicker Klangteppich über diesem eh schon sehr emotionalen Film liegt, sondern immer wirklich nur so ganz dezidiert eingesetzt wird. Aber da musste ich mich echt zusammenreißen zu sagen, nein, an dieser Stelle kommt das nicht hin, was Martin da auch Tolles komponiert hat, sondern das bleibt so. Das wirkt für sich. Aber an den anderen Stellen, wo eben die Musik eingesetzt wird, findet sie halt eben auch ihre Entfaltung, wenn auch sehr schön im Hintergrund, aber sie hat ihren berechtigten Platz. Und es hat super großen Spaß gemacht, mit Martin zusammenzuarbeiten, weil er halt wahnsinnig professionell gearbeitet hat, wirklich auf den Punkt abgeliefert hat. Und ich bin total zufrieden. Und das war dann auch irgendwann, also natürlich war es ja irgendwann die Überlegung, das ist jetzt ein Posten, den ich gut mit einer Frau besetzen könnte. Aber da war mir klar, nee, dann, das steht jetzt nicht mehr zur Frage. Also er hat es begriffen, worum es mir geht, und da mache ich jetzt auch, ich habe andere Sorgen, als jetzt noch zu sagen, ich muss jetzt aber mit einer Komponistin zusammenarbeiten, zumal die auch in Mitteldeutschland nicht so leicht zu finden sind und vor allen Dingen nicht in Thüringen, wo wir auch noch Geld her hatten, dass ich gesagt habe, passt super. Er hat es begriffen, was ich will, und hat es auf den Punkt abgeliefert. Grandios. Großen Spaß gemacht.
Ja, super passend finde ich auch die Animationen, die du auch schon angesprochen hattest. Bei all den Talking Heads, die man ja doch eben hat in dem Film, ne, viele eben frontal erzählte Geschichten, ist es halt einfach so eine schöne Ergänzung auch, noch eine schöne kunstvolle. Ja. Kannst du dazu noch was erzählen, wie das zusammenkam, zustande kam, beziehungsweise sind es ja die Fotografien, die er genommen habt, und also die sie genommen hat vielmehr und dann weitergearbeitet hat?
Ich mag es nicht sehr, wenn dieses Potenzial in Dokumentarfilmen verschenkt wird, wenn man einfach nur Bilder am Schnittplatz großformatig, also bildschirmfüllend einsetzt, und das ist jetzt so, und dann werden die eingeblendet oder auch eingesetzt, und dann verdecken die da 10 Minuten geschnipseltes Reden und dann werden sie wieder ausgeblendet und das geht weiter. Das fand ich so ein bisschen verschenkt. Und das ist eine frühe Kindheitserinnerung von mir, dass ich habe früher Fotoalben geliebt und habe, glaube ich, meine Familienfotoalben, keine Ahnung wie viel, hunderte, tausende Male ich die irgendwie durchgeblättert habe, und mein Vater hatte da immer mit so einem weißen Kreidestift reingemalt und hat dann diese Bilder quasi noch so um Zeichnungen erweitert. Und irgendwann auch wieder beim Aufwachen, Einschlafen oder irgendwo Bier getrunken, zack, das ist die Idee, das macht total Sinn, weil jeder dieses DDR-Fotoalbum kennt. Fotografien sollten eh reingebracht werden, und warum dann nicht an der Stelle einfach noch künstlerisch weiter animieren? Und so ist die Idee entstanden. Aber wie gesagt, der Animationsfindungsprozess an sich hat schon auch 4 Jahre gedauert. Also wir hatten sehr viele, sehr abgefahrene Ideen, die dann aber auch teilweise nicht möglich waren, weil Animationen einfach unglaublich viel Geld kosten, unglaublich aufwendig sind. Und das war dann auch für meine Produzenten was, wo die gesagt haben, okay, das können wir finanzieren, da können wir ein Budget für bereitstellen, das ist im Rahmen, macht es.
Und es ist schön geworden, wirklich. Also passt sehr schön rein, so, ist nicht zu stark, zu präsent, ist dezent, ergänzt es halt wirklich alles sehr gut.
Ja.
Aber wie gesagt, kommen wir zurück dazu, wohin jetzt die Reise gehen wird mit dem Film. Erzähl mal ein bisschen, wo gibt es die Möglichkeit, ihn dann auch tatsächlich sehen zu können?
Also die Reise sollte ganz viele Jahre, war meine Motivation wirklich das Dokumentarfilmfestival hier in Leipzig. Es war wirklich, wirklich eine Motivation, wo also nicht nur ich mir in meinem Kämmerlein, sondern auch meine Produzenten und auch die Chefredakteurin vom kleinen Fernsehspiel, Claudia Tronné, die mich betreut hat, wirklich Chancen ausgerechnet haben. Als Leipziger Filmemacherin mit einem wirklich guten Film zu einem Thema, was so nah vor der Haustür ist, aber eigentlich keiner kennt. Wir haben uns Chancen ausgerechnet, und leider kam vor ein paar Tagen die Absage ohne Begründung, was mich wirklich getroffen hat. Ich bin zum Glück darauf vorbereitet worden von einer Freundin, die meinte, du kannst dir nie sicher sein, Barbara, sei dir nie zu sicher. Ja, wo ich mir dachte, okay, bin ich nicht, aber ich war natürlich trotzdem sehr enttäuscht, weil ich eben wollte, dass, ich hatte jetzt nicht explizit eine Premiere auf einem queeren Filmfestival angestrebt, weil ich ja möchte, dass es eben auch ein breites Publikum erreicht. Genau, und dann war halt die Überlegung, warte ich bis zur Berlinale, aber jetzt muss ich dann noch ein halbes Jahr warten und dann hat sich halt einfach noch eine Tür bei den lesbisch-schwulen Filmtagen in Hamburg ergeben, die alles in Bewegung gesetzt haben, dass wir dann noch einen Screeningplatz kriegen, was eine totale Wertschätzung ist. Und es ist ein International Queer Film Festival, wo ich dann gesagt habe, dann ist die Premiere in Hamburg am 20. Oktober, das ist ein Sonntag, dann ist die da und dann kann eben der Film auch auf Reisen gehen. Und wir werden versuchen, viele kleine Filmfestivals abzugreifen, natürlich auch queere Filmfestivals. Also ich freue mich, wenn vielleicht dann irgendwie wir es schaffen, hier in die queere Filmwoche im Januar reinzukommen. Das würde ich wirklich toll finden. Und den Film dann so zu streuen. Aber ich möchte halt eben auch versuchen, den auf Dokumentarfilmfestivals einfach unterzubringen, dass der eben dieses breite Publikum, was ich mir wünsche, erreicht. Dann sind wir demnächst in Gesprächen mit einem Verleiher, der den Film ins Kino bringen soll. Da kann ich aber jetzt noch nicht weiter zu sagen, weil das alles noch nicht spruchreif ist. Wenn wir Glück haben, ist es halt der in Deutschland prädestinierte Verleiher für schwul-lesbische oder LGBTIQ-Themen. Und was wir aber sicher haben, das ist auch ein schönes Gefühl, einfach diese Sicherheit im Rücken zu haben. Vor 2 Jahren hat halt eben nach langer Reise auch das ZDF gesagt, wir machen da eine Co-Produktion draus mit einem kleinen Fernsehspiel. Und der wird dann so und so viele Monate nach Kinostart, kann der dann im ZDF im kleinen Fernsehspiel laufen. Das hängt aber tatsächlich davon ab, wann der Kinostart ist und das kann halt leider alles dauern. Also jetzt ist erstmal Festivalgetingel ab Oktober. Dann, je nachdem, kommt er in die Kinos. Ich möchte aber eben auch nicht, dass der Film 2-3 Wochen in irgendwelchen Programmkinos zur gleichen Zeit läuft, sondern eigentlich wäre es mein Wunsch, dass er immer mal wieder peu à peu gezeigt wird, dass Vereine, Initiativen, Fraueninitiativen auch sagen können, wir mieten den Film und zeigen den nochmal in unserem Frauencafé etc. So stelle ich mir das eher vor. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, weil ich eben Medienpädagogin bin, dass der Film vielleicht auch eine medienpädagogische Auswertung irgendwie bei den Schulkinowochen erfahren kann. Das sind aber alles Zukunftsträume, um eben die DDR nochmal aus einem anderen Blickwinkel, auch aus dem Blickwinkel des tatsächlich Unrechtsstaats oder einfach, wie haben Menschen in Nischen in der DDR gelebt, irgendwie nochmal aufbereitet wird. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, die ich mir wünsche. Aber ich habe mir ganz viele Sachen schon gewünscht mit dem Film und ganz viel ist einfach auch nicht in Erfüllung gegangen, dafür andere Sachen schon. Deswegen habe ich da ganz viele Ideen und schaue einfach, was dabei dann passieren wird und Realität wird.
Aber vielleicht kannst du noch zum Abschluss oder so, wenn du noch was dazu sagen kannst, hast du deinen Film, deinen Protagonistinnen schon gezeigt und wie war die Reaktion?
Es ist mir... Es gab die Idee, den Film 3 Protagonistinnen hier aus der Gegend zu zeigen, weil es ja schon relativ weite Anreise, es sind relativ weite Anreisewege und hatte mein Produzent vorgeschlagen, naja, wann war das, vielleicht so Anfang Juli vielleicht, Mitte Juli, die könnten wir ja jetzt mal nach Halle ins Lux einladen und den mal zeigen und dann habe ich gesagt, nee, also der Film ist jetzt irgendwie zu 90% fertig und dann können wir jetzt auch noch warten, bis der Film komplett fertig ist, weil dann sind die ganzen Animationen fertig, dann ist der Sound fein gebügelt, dann sind die Kompositionen an der Stelle, wo sie sein sollen. Das Grading ist nochmal verfeinert worden, ne? Also so diese ganzen Sachen, die dann eben auch den fertigen Film ausmachen. Und jetzt, habe ich vor 2 Tagen eine E-Mail geschrieben an meine Protagonistin zu einer gemeinsamen Terminfindung, dass die auf jeden Fall den Film vor der Premiere sehen. Also das wäre mir auch beim Doc Leipzig wichtig gewesen, dass die Premiere dann nicht unbedingt im großen Kinosaal haben und total überwältigt sind, weil ich glaube, da kommen unglaublich Emotionen hoch, wenn die sich, das sind ja alles keine Medienprofis, zum ersten Mal auf der Leinwand sehen. Und auf jeden Fall haben sie ihn noch nicht gesehen. Die sind alle super gespannt, so richtig, richtig gespannt. Und die Premiere werden wir jetzt einfach Ende September, Anfang Oktober in einem ganz kleinen Kreis, also wirklich nur die Protagonistin und die wenigen Mitwirkenden, die noch vor der Kamera waren, auch nicht das Team groß, in Halle gucken und dann noch schön essen gehen und drüber reden. Genau, dass sie den gesehen haben. Und dann sind sie natürlich auch herzlich zur Premiere in Hamburg eingeladen. Aber das war mir eben auch wichtig. Das gehört für mich auch so zu diesem Vertrauensding, da auch vorher für zu sorgen, dass sie den fertigen Film vor allen anderen sehen.
Kannst du dir auch vorstellen, mitzureisen mit dem Film, falls es dann halt eben auch eine längere Festivalauswertung gibt, beziehungsweise halt eben auch eine Kinotour oder etwas in der Art?
Das wünsche ich mir sogar. Mhm. Also ich möchte schon gerne auch auf Panels sitzen. Ich möchte gerne auf Panels sitzen, die sich darum drehen, wie ist es, als Frau einen Frauenfilm zu machen mit einem größtmöglich weiblichen Team. Wie ist es, sich 7 Jahre durch so einen Prozess zu hangeln? Also was ich zum Beispiel jetzt auch mache, ich habe jetzt einen Vortrag entwickelt, das hat sich jetzt einfach so ergeben, wo ich einfach auch über diesen Entstehungsprozess erzähle. Also das ist eben meine medienpädagogische Art, weil die meisten Menschen denken, ja, da dreht man was und dann schnibbelt man das ein bisschen zusammen, da klatscht man ein bisschen Musik drunter und dann fertig ist die Laube, ne? Also ist es ja nicht. Sondern ich erzähle dann halt wirklich eine Stunde darüber, was es für ein Kampf ist, so einen Film zu machen, weil das einfach ganz viele nicht wissen. Und das würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne bei Filmfestivals einem interessierten Publikum erzählen. Genau.
Damit jeder, der ansatzweise auch nur ansatzweise die Vorstellung davon hat, irgendetwas zu machen,
ja,
möglichst gewarnt sei.
Ja. Und ja, dass man da halt eben auch echt finanziell zu kämpfen hat. Weil ich glaube, die meisten haben irgendwie eh die Vorstellung, boah, du bist Schauspielerin, du musst doch irgendwie Millionärin sein. Boah, du hast Regie bei einem Dokumentarfilm gemacht. Wo ist denn dein Rolls-Royce? Ja, also die irgendwie diese Hollywood-Welt irgendwie, diese Stars- und Sterne-Welt kennen und das so eins zu eins übertragen, aber halt eben nicht wissen, was es für ein echt harter Kampf ist, zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie dieses wichtige Thema, was ich als sehr wichtig erachte und kämpfe mich da durch und beiße mich da durch. Und finanziell ist es einfach echt kein Zuckerschlecken, in Deutschland einen Dokumentarfilm zu machen und das eben auch eben weiterzugeben und da so ein diese Illusion auch zu verschieben, das ist mir natürlich ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, weil das für mich auch Medienpädagogik ist, die ich dann an anderer Stelle einfach einsetzen kann.